Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 726. Heute mal wieder mit einer Was wäre wenn Ausgabe und diesmal ganz speziell auf den Undertaker gemünzt. Wir sprechen darüber, was wäre, wenn der Undertaker zur WCW gegangen wäre, was, wenn der Undertaker nie der Undertaker gewesen wäre und was, wenn wir alle niemals geboren worden wären. Er hat niemals Headlock gegeben. Egal. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Grodemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo.
Ja, letzte Woche noch Fragen-Podcast. Wir haben eure Fragen immer noch auf Halde. Die werden wir jetzt dann auch in Kürze machen. Es sind nochmal so viele zusätzlich reingekommen, aufgrund unserer Ankündigung wahrscheinlich, dass wir, ich denke, nächste oder aller spätestens übernächste Woche nochmal einen Fragen-Podcast einschieben werden. Da sind wir dann ja schon auf dem Weg in Richtung Full Gear, auf dem Weg in Richtung Survivor Series. Also da gibt's dann nochmal die großen PLE bzw. Pay-Per-View-Reviews hier auch bei uns. Und erstmal, bevor wir jetzt zum Hauptthema kommen, Markus, muss ich nochmal ein paar Dankeschöne raushauen. Sagt man Dankeschöne? Was ist die Meister von Dankeschön, Markus?
Dankesreden, Dankeswünsche, Dankesbekundungen.
Danke-Sagungen. Auf jeden Fall haben wir ein paar neue liebe Menschen, die sich hier bei uns im Supporter-Bereich als Jahresmitglieder angemeldet haben. Das sind auf der einen Seite der Michael und der Markus sowie der Why So Serious. Dankeschön an euch da draußen, dass ihr uns unterstützt und dann auch so viel Vertrauen in uns habt, dass ihr hier gleich für ein ganzes Jahr unseren Stuff haben wollt. Neben dem ganzen alten Stuff, der ja ohnehin schon in der Bibliothek sozusagen ist, das sind ja inzwischen auch weit, weit über 1000 Podcasts. Also ich finde es manchmal ganz witzig, wenn einige Leute so über Patreon, über die App die Sachen hören und dann so Herzchen verteilen, was sie gerade gehört haben, sozusagen zum Abhaken. Und dann kommen halt so Podcasts raus von vor 5 Jahren und keine Ahnung was, wo du genau weißt, ach, guck mal, das eine Format gibt's schon gar nicht mehr, das andere Format gibt's wieder oder wie auch immer. Das ist schon ganz witzig. Ja, auf jeden Fall Dankeschön nochmal an alle da draußen, die sich da um uns kümmern und dann eben damit auch den Fortbestand dieses Projekts gewährleisten, weil all das, was wir hier tun, ich kann es euch sagen, ich habe zuletzt erstmal nochmal Servergebühren berappt für Podcast-Hosting, für Website-Hosting. Das kostet tatsächlich auch alles Geld. Deswegen vielen Dank, dass ihr da uns die Treue haltet und uns da unterstützt. So, Markus, der Undertaker. Was ist eigentlich was bedeutet der Undertaker in deiner Wrestling-Fan-Daseinskarriere überhaupt?
Ja, ich glaube, das war der erste Wrestler, der mich damals zum Weinen gebracht hat, weil er Hulk Hogan besiegt hat bei der Survivor Series 1991.
Und das ist so ähnlich wie bei mir. Ich habe fast geweint, als er den Ultimate Warrior in den Sarg gestopft hat.
Ja, nein, also ich glaube, das war tatsächlich so. Also das war so mein, ich habe, glaube ich, SummerSlam 91 war meine erste Show, die ich gesehen habe, damals im deutschen Fernsehen auf Tele5 noch. Und das, ja, der nächste PPV danach war die Survivor Series 1991 mit der Gravest Challenge, Hulk Hogan gegen den Undertaker. Und gab es natürlich so ein bisschen Undertaker, ja, natürlich bei Wrestling Challenge und so, die Squash-Matches. Und dann gab es natürlich auch so den Funeral Parlor, wo er dann noch Hulk Hogan gemeinsam mit Ric Flair attackiert hat. Also da war natürlich dann schon bei mir ganz oben auf der Liste der Bösewichte. Und ja, hat dann natürlich sich den Titel geholt unter prekären Umständen und ist ja aber dann relativ schnell, ein paar Monate später, auch zum Babyface geturnt. Und ja, ich kann mich erinnern an einen Schulkollege von mir, der auch Wrestling geguckt hat. Das war ein ganz großer Undertaker-Fan. Das heißt, wir haben dann natürlich immer, wenn wir irgendwelche Matches nachgespielt haben, habe ich das sehr oft zumindest Chokeslams eingesteckt. Ein Tombstone habe ich mir nie getraut, mir von einem Elfjährigen zu nehmen. Aber ja, und dann war der Undertaker natürlich eigentlich eine Konstante über viele, viele Jahre.
Bei uns gab es damals tatsächlich so ein bisschen Grabenkämpfe um die Position des Undertaker, also Grabenkämpfe im Hause Bleich mit meinem Bruder nämlich damals. Ich war damals natürlich, als der debütierteste Undertaker war ich 10 oder 11. Und mein Bruder war, der ist ja 6 Jahre älter, der war dann quasi schon ein fast erwachsener Mensch, der war dann irgendwie 16, 17. Und der fand den Undertaker natürlich total toll. Und ich war den natürlich total kacke und hatte so ein bisschen Angst vor dem. Und dadurch hatten wir natürlich diese natürliche Rivalität. Ne? Aber mein Bruder damals war so, das auch so die Metal-Zeit. Und da haben natürlich Totenköpfe, Sensenmänner und alles Mögliche haben da hervorragend in sein Klientel gepasst sozusagen. Und ich finde den Begriff Konstante nämlich ganz gut eigentlich auch. Weil natürlich, wenn wir jetzt zurückschauen, die Survivor Series steht ja vor unserer Brust, steht uns bevor auf dem Kalender. Und jetzt kommen wir dann auch zu unserer ersten Was-wäre-wenn-Frage, Markus. Weil ich glaube, wir sind uns einig, dass das Gimmick des Undertaker Mark Calloway massiv geholfen hat und dass er das nicht nur geschützt hat, sondern das eben auch sehr stark verkörpert hat, quer über alle möglichen Gimmick-Entwicklungen, die wir da gesehen haben. Aber die Frage ist eben, Markus, was wäre denn aus einem Mark Calloway geworden, wenn der nicht der Undertaker gewesen wäre und wenn vielleicht sogar das Gimmick an jemand anders gegangen wäre?
Ja, also sind ja zwei Fragen sozusagen schon. Undertaker, wir wissen ja, der war zunächst auch, also war zuvor zuletzt in der WCW, war er aktiv und hatte seine Karriere auch in Texas begonnen. Und jetzt ist natürlich so das Naheliegendste, und er war ja auch, was war er bei der WCW, er war Mean Mark Callis. Und da war er, das war mehr so ein generischer Big Man, also das war auch nicht mal so ein wirkliches Gimmick. Und das ursprüngliche Gimmick war ja wirklich so, dass von einem, ja, Wild West, also von seinem Western Totengräber eigentlich in der Art, also so der Lone Ranger ein bisschen. Wenn man jetzt so diesen übernatürlichen Touch weggelassen hätte, dann hätte es uns natürlich passieren können, dass hier irgendwie der generische Cowboy Undertaker kommt. Und ich glaube, ich meine, das hätte natürlich gut in diese Zeit reingepasst, der gimmicklastigen frühen 90er. Ich glaube aber, dass das nicht sehr langlebig gewesen wäre, dieses Gimmick.
Das glaube ich eben auch. Ich meine, du kannst natürlich auch, es gab ja auch mal Mean Mark Callis, ne, Texas Red und keine Ahnung was. Ich glaube auch, dass man tatsächlich in diese Richtung gegangen wäre, also eher so in die Ursprünge dieser Figur, und dann wäre es wirklich tatsächlich einfach nur ein generischer Riese gewesen, den man da gehabt hat. Vielleicht noch mit ein bisschen drumherum. Aber wir sind da eben in der Zeit, in der diese bunten Gimmicks auch gerade bei den Heels natürlich sehr gut funktioniert haben. Also gegen wen hatten Hogan damals gefädelt? Gegen Earthquake zum Beispiel. Ne? Also dieser Riese mit dem Erdbeben-Charakter, Naturkatastrophe. Und wenn du dann eben jemanden hast, der eben aus den Südstaaten kommt und so groß ist, dann kann man natürlich damit auch arbeiten. Glaubst du denn, dass jemand anders das Undertaker-Gimmick, also dieses Totengräber-Gimmick mit dem Hut, mit dem Mantel, mit den Handschuhen und all dem, was damit einhergeht, auch die Art und Weise, wie es im Ring verkauft worden ist, also sprich, das viele Würgen, dieses Zombiehafte, was er ja auch am Anfang wirklich noch gehabt hat, keine Schmerzen spüren, nicht drauf reagieren, das No-Selling, hätte das jemand anders verkörpern können, gerade aus der Zeit bei der WWF?
Ja, das ist schwierig. Ich habe mir jetzt tatsächlich parallel nachgeschaut. Ich habe mal, es ist mal gut, wenn ich so schwachsinnige Listen teilweise anlege, weil irgendwann kann ich die dann wieder brauchen. Ich habe mal für ein Spiel, der WWF Legends, das ist so ein No Mercy Mod, da habe ich mal so ein bisschen angeschaut, wer war so in der damaligen Zeit, in den 80ern, 90ern da, wer ist wann debütiert, und diese Liste habe ich noch. Und da habe ich jetzt mal gefiltert auf, also wer war sozusagen 89 noch nicht da und 90 und 91 schon. Das sind dann so die Leute, die da debütiert sind. Und die Liste ist nicht wahnsinnig lang. Und wenn ich die so durchgehe, sehe ich, also Crush ist da wieder zurückgekommen, dem hätte man es vielleicht, der hat zumindest auch den Look mit den langen Haaren und so weiter gehabt und hatte zumindest mal so ein Demolition-Gimmick, also dem hätte man es irgendwie vielleicht geben können, und wer auch debütiert ist halt in sehr jungen Jahren und mit einem ganz anderen Look, aber zumindest auch mit dem Texas-Hintergrund, für kurze Zeit waren Dustin Rhodes, wobei der war ja dann sehr schnell wieder weg, auch als Dusty gegangen ist.
Ich bekomme gerade sehr schlimme Seven-Vibes, wenn du das erzählst.
Ja, und ansonsten, also der British Bulldog ist da wieder zurückgekommen, Kerry von Eric, also der Texas Tornado ist da gekommen, aber das wären jetzt für mich alle nicht so die Undertaker. Also ich kann mir am ehesten vielleicht noch vorstellen, dass man dann Crush in dieses Gimmick vielleicht gesteckt hätte.
Oder was wäre denn, gibt es vielleicht noch außerhalb der Promotion irgendwelche Namen? Ich muss tatsächlich erstmal an ehemalige Tag-Team-Partner vom späteren Undertaker dann sprechen. Nämlich, also ich habe so tatsächlich überlegt, ob das zu einem Sid passen würde oder auch zu einem Dan Spivey, ja. Mit dem war er ja auch zusammen, beide Mal im Tag-Team.
Also Sid hatte ich auch am Radar. Das Problem ist, ich glaube, also beim Undertaker, der war zwar schon noch in Shape, aber den hat man ja auch sehr in diesem schwarzen Kostüm ein bisschen versteckt. Und gerade wenn man einen Vince McMahon kennt, also so einen Typen wie Sid, der ja sehr muskulös und sehr, ja, aufgeblasen war. Also ich glaube nicht, dass man den irgendwie im schwarzen Halb- oder Langarmhemd gerne versteckt hätte. Crush kann ich mir tatsächlich am ehesten noch vorstellen. Dan Spivey haben wir bei der WWF, wir haben ihn ein paar Jahre später als Waylon Mercy gesehen. Da allerdings, das war ja so ein bisschen noch eine Vorlage für den Bray Wyatt später, also so ein bisschen als seltsamen Kulttypen aus den Südstaaten. ich glaube, der hätte es vielleicht vom Gimmick her noch verkaufen können. Aber ich glaube, der wäre halt nicht in der Lage gewesen. Der war auch schon älter, dieses Gimmick dann so lang durchzuziehen. Weil der Undertaker war ja doch, was war der, 27, 28, als der debütiert ist damals. Also der war wirklich noch am Anfang seiner Karriere. Also ich glaube, die hätten beide nicht diese Langlebigkeit gehabt. Und bei Sid wäre der Undertaker halt regelmäßig im Sommer verschwunden, um Softball zu spielen.
Es ist eben auch ganz interessant, mal zu überlegen, was wäre denn, wenn dieses Gimmick jetzt woanders hingegangen wäre, aber auch, was wäre dann aus einem Mark Calloway geworden? Das ist ja auch wiederum die Geschichte dahinter, ne? Weil wir haben jetzt gerade gesagt, ja gut, er wäre vielleicht so ein generischer Big Man geworden, aber es wären auch viele Dinge, die quasi diesen Charakter ausgezeichnet haben, hätten da nicht stattgefunden. Also auch die Interaktion mit Paul Bearer zum Beispiel, die hätte es da nicht gegeben. Wäre er vielleicht einem Hulk Hogan einfach so verfüttert worden als nächstes Monster, was halt gerade um die Ecke steht. All diese Möglichkeiten sind ja da offen, wirklich.
Ich meine, wenn das von ein paar Jahre vorher gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich einfach als Monster an Hulk Hogan verfüttert worden. Das war ja auch gerade so die Zeit, als Hulk Hogan dann wieder wegging. Steroid Trials und so weiter haben ja dann auch begonnen, Drogentests. Das heißt, vielleicht war es auch ein guter Zeitpunkt für einen Mark Calloway Dagert bei der WWF einzusteigen. Und er ist ja dann auch sehr schnell dadurch einer von den, ja, also wenn man sich jetzt die Zeit gerade anschaut um WrestleMania 9 herum, dann gab es im Prinzip ja 4, 5 große Namen. Das war dann Bret Hart und Shawn Michaels, das waren Undertaker und das war so Razor Ramon und Diesel. Das waren so ein bisschen die Top-Leute dann Anfang der 90er. Das heißt, vielleicht hat es ihm erstens mal auch gut getan, dass er nicht mehr so in dieser Strahlkraft oder im Schatten von einem Hulk Hogan gestanden ist, sehr lange Zeit. Und ja, das Gimmick war natürlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Also der Undertaker oder Mark Calloway ist natürlich ein guter Wrestler gewesen, auch ein sehr guter Big Man. Aber ja, ohne dieses mystische Gimmick ist die Frage, ob er sich auch so lange gehalten hätte bei der WWF.
Ich finde, was ja gerade in der Anfangszeit den Undertaker ausgezeichnet hat, war ja auch wirklich dieses Arbeiten des Gimmicks. Ne? Also wirklich dieses, was gesagt, er ist ein guter Wrestler. Das hat man anfangs nicht so gesehen, wenn man ehrlich ist. Ne? Man hat natürlich gesehen, er ist ein guter Darsteller so in dem Sinne, aber dass er wrestlen kann, finde ich, das hat er erst viel, viel später richtig gezeigt. Und ich glaube auch, dass dieses Gimmick, weil du sagst, dass der hat schon athletische Voraussetzungen, hat halt mitgemacht, aber er war eben trotzdem noch relativ unerfahren. Aber ich finde auch, dass dieses Gimmick konnte so ein bisschen vielleicht so ein paar Dinge kaschieren hinter eben dieser Persönlichkeit, hinter diesem Zombiehaften. Und er konnte darunter auch noch lernen und reifen, um es mal so auszudrücken. Also man hatte erstmal dieses große Gimmick drüber gestülpt und er musste dann gar nicht die 5-Sterne-Matches bestreiten. Weil, wenn wir ehrlich sind, sehr viele Matches aus der Anfangszeit vom Undertaker sind sehr, sehr langweilig. Also es ist halt einfach so leid es mir tut.
Ja, nein, das war ja auch nicht notwendig. Also genau. Er sollte so der Zombie sein, das heißt langsam, nichts verkaufen, so unaufhaltsam, ja, wie du es dir halt vorstellst, wenn du gegen einen Zombie kämpfen musst, der halt, ja, dem du halt den Kopf abschlagen musst oder so, damit er Ruhe gibt. Ja. Das hat ihm sicher in der Anfangszeit ein bisschen geholfen. Und man muss ja auch dazu sagen, der hatte ja keine wahnsinnig tollen Gegner zu Beginn.
Das kommt auch noch dazu. Schöne Grüße an Jade Gonzalez an der Stelle. Nein, das ist eben auch so. Der hat ja im Endeffekt auch ein Monster nach dem anderen verfüttert bekommen, nachdem er dann im Vorfeld von WrestleMania 8 zum Babyface geturnt ist. Ja, dann lass doch vielleicht erstmal darüber sprechen, was denn passiert wäre, wenn der Undertaker zur WCW gewechselt wäre. Weil wir sind natürlich in dieser großen Entwicklung Mitte der 90er. Die WCW expandiert, der Monday Nitro startet und man hat ja einfach auch sehr viele Talente rübergeholt. Natürlich begonnen mit Leuten wie einem Hulk Hogan und ganz vielen anderen, aber dann natürlich diese große Verpflichtungswelle, die dann auch nochmal im späteren Verlauf kam. Lex Luger bei der ersten Nitro-Episode und dann natürlich später auch das Auftauchen von Scott Hall und Kevin Nash. Und wir wissen auch, dass ein Eric Bischoff sehr findig gewesen ist, was so das Ausstrecken der Fühler nach WWF-Talenten angeht. Und wir wissen auch, dass der Undertaker durchaus auf seiner Wunschliste gewesen ist, was ja vollkommen logisch ist, Markus, wie du schon gerade gesagt hast. Der Undertaker war einer der Eckpfeiler der New Generation und der World Wrestling Federation damals, einer der unglaublichen Wiedererkennungswert hat. Und den will man natürlich haben. Und jetzt tun wir einfach mal so, als wenn der Undertaker nicht treu gewesen wäre, nicht loyal zu Vince McMahon gewesen wäre, das hat er ja auch gesagt, dass die Möglichkeiten wären natürlich da gewesen, auch gerade weil natürlich die WWF in finanziellen Nöten gewesen ist. Was wäre denn, wenn der Undertaker, ich sag mal, irgendwann zwischen 96 und 99 zur WCW gewechselt wäre? Vielleicht besser nicht 99, weil da war das Schiff schon auf Land gefahren sozusagen.
Ja, also ich müsste jetzt mal raussuchen, ob wir irgendwie rausfinden, wie wirklich die Vertragssituation war. Aber wenn wir 96 hernehmen, also so Sommer 96 sind ja auch Hall und Nash rübergewechselt, dann ist die NWO entstanden. Das Erste, was mir da auffällt, wenn ich so gucke, was hat der Undertaker dann noch in der WWF gemacht 1996, was hätte man da vielleicht nicht mehr bekommen? Wir hätten diese ganze Fehde mit Mankind wahrscheinlich nicht mehr bekommen, weil die hat genau zu dem Zeitpunkt begonnen. Das heißt, möglicherweise wäre für Mick Foley vielleicht ganz gut gewesen, auch kein Hell in a Cell Match beim King of the Ring 1997. Auf der anderen Seite natürlich die Frage, was hätte man gemacht? Und ja, schwierig wäre natürlich gewesen, hätte man den Undertaker in so einem übernatürlichen Gimmick überhaupt präsentieren können bei der WCW, weil wir wissen ja auch, Razor, also Scott Hall ist da sehr Razor Ramon-mäßig noch aufgetreten zu Beginn und da gab es ja dann sehr schnell auch Klagen, also von wegen, die WCW darf hier nicht irgendwie so den Anschein erwecken, dass das hier noch Leute unter WWF-Vertrag sind, die gekommen wären und es dürfen auch die Gimmicks nicht so ähnlich sein. Das heißt, man hätte den Undertaker dann halt vielleicht als den, das weiß ich nicht, den Zombie oder den
Reaper,
Deadman, den Reaper, was auch immer, so irgendwie rübergebracht. Ja, dann hätte der Look wahrscheinlich ein bisschen anders sein müssen. Und dann ist halt auch die Frage, wo hätte man ihn hingetan? Weil wir wissen, Hulk Hogan war damals sehr einflussreich. Hulk Hogan, ja, da gab's die zwei berühmten Matches im 1991, den Survivor Series und Tuesday in Texas. Dann nachher war der Undertaker ja ein Babyface. Das heißt, wir haben so nie diesen großen, dominanten Hulk Hogan-Sieg bekommen. Das heißt, was ich mir vorstellen kann, ist, dass dann Hulk Hogan drauf bestanden hätte, den Undertaker auf jeden Fall irgendwann mal clean zu besiegen in dieser Zeit. Und dann ist halt die Frage, hätte man den sozusagen hier als Gegenpol zur NWO aufgestellt? Also vielleicht auch mit einem Crow-Sting gemeinsam. Das hätte sich ja vielleicht vom Gimmick her auch gut kombiniert, oder wäre der Undertaker dann auch einer der Eckpfeiler der NWO vielleicht geworden?
Das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe da auch gerade kurz drüber nachgedacht, ob hätten wir vielleicht dann bei der WCW schon den Biker-Taker sozusagen bekommen, weil man den Undertaker nicht mehr nehmen kann.
Ja, hätte sich natürlich mit Road Wild in Sturgis und so angeboten, dass er dort auf der Harley einfährt. Ich denke jetzt gerade nochmal, wenn das Ganze ein, zwei Jahre früher passiert wäre, also so 94, 95 herum, habe ich gerade furchtbare Visionen vor dem Auge vom Undertaker im Dungeon of Doom vielleicht, weil da hätte das Gimmick natürlich auch Giant gut reingepasst. Dann. Neben den Giant und ja, dem Taskmaster und Loch Ness
und dem, Yeti. Dem
King Curtis Iokea. Also, ja, hätte dem Gimmick vielleicht auch nicht so gut getan.
Nee, aber ich glaube, ganz wichtiger Punkt ist hier, ich glaube auch, dass man dieses übernatürliche Gimmick damals nicht so durchgezogen hätte, weil wir hatten das natürlich schon so in der Midcard in dieser Zeit, also wenn wir 96, 97, 98 gehen, da hatten wir ja diese Glacier-Geschichte und Mortis und so, was aber, das war ja eher so ein eigenes Universum für sich und eigentlich in den Top-Regionen, da waren die Gimmicks ja sehr runtergedampft, wenn man ehrlich sind. Ne? Klar waren die groß, aber es war jetzt nicht übernatürlich oder so. Und ich glaube auch, dass man dem Undertaker da ein bisschen was genommen hätte und ihn da vermenschlicht hätte. Und zugleich finde ich eben auch diesen Punkt der Backstage-Politics ganz, ganz schwierig. Ich meine, wir wissen, dass der Undertaker immer eine Führungspersönlichkeit, auch bei der WWF, im Lockerroom gewesen ist. Trotzdem war natürlich bei der WCW damals die Position eines Hulk Hogans und die, auch da wieder die Strippen, die da gezogen worden sind, unglaublich stark. Und wir wissen auch, dass der Undertaker und Hogan sich schon zu der ersten Fehde der beiden, die haben sich nicht so besonders gut verstanden. Weißt du noch, mit dem Tombstone und Hogan, der sagt, ah ja, hier, du hast mir mein Genick gebrochen, und Undertaker, der sich Sorgen gemacht hat, wie geht's denn weiter und so. Ich glaube, dass das vielleicht auch für den Undertaker, also ich sag mal, man hätte ihn zwar oben eingesetzt, aber ich glaube, er hätte in der WCW vielleicht nicht diese große Position einnehmen können, wie er es bei der WWF gemacht hätte, einfach weil neben ihm jemand wie ein Hogan steht, oder?
Ja, erstens mal das, und dann wäre er wohl in irgendeiner Fehde mit dem Giant oder sowas gelandet. Und also gerade auch bei der WWF in dieser Zeit konnte er sich halt wirklich auch als Lockerroom-Leader etablieren, weil da gab es natürlich, also es gab, ich glaube, Shawn Michaels und auch diese ganze Truppe um Triple H, die hatten dann doch schon genug Respekt vor dem Undertaker, um mit dem halt nicht irgendwie sich anzulegen. Der hatte ja auch in der WWF so ein bisschen Backstage seine eigene Crew mit Yokozuna und dem Godfather und ein paar so Leuten. Und ja, hat natürlich auch bei Vince McMahon ein gewisses Standing gehabt und konnte sich seine Dinge aussuchen. Und war dann natürlich vor allem auch in der Attitude Era ja eine der tragenden Säulen. Also neben Steve Austin und Rock und Cactus Jack, Mick Foley, Triple H, war es natürlich auch der Undertaker dann auch mit diesem, ja, bisschen satanistischen Gimmick.
Das ist natürlich auch die Frage. Entschuldigung, das muss auch sagen. Das war auch was ich bekommen hätten, die Bruderfehde mit Kane.
Genau, Undertaker, der übrigens als Kane die Undertaker ja gestartet ist, ganz zu Beginn. Also auch da die Frage, was wäre gewesen, wenn, also wer wäre dann vielleicht Kane gewesen, wenn der Undertaker von Anfang an Kane der Undertaker gewesen wäre? Ja, also genau, also das, wie gesagt, Mick Foley haben wir erwähnt, hätten wir nicht bekommen. Wir hätten aber auch die, wie du sagst, ja, die Fehde gegen Kane, gegen Glenn Jacobs nicht bekommen. Und vor allem, das ist die Frage, also dann die WCW wäre ja irgendwann trotzdem, also der Undertaker allein hätte es wahrscheinlich auch nicht aufrechterhalten. Dann hätte man vielleicht ein Goldberg-Match oder sowas noch bekommen irgendwann.
Unbedingt, war immer eine gute Idee, Undertaker gegen Goldberg.
Ja, das hat ja...
haben wir auch in Saudi-Arabien gesehen.
Damals hätte es wahrscheinlich noch besser funktioniert, irgendwann 97, 98. Und dann ist halt natürlich die Frage, was wäre danach passiert? Wäre er dann sozusagen wieder zurück zur WCW gegangen oder wäre dann vielleicht irgendwo bei TNA oder so gelandet? Wäre er gleich gegangen? Hätte dann die Invasion vielleicht anders ab? Wäre Undertaker dann vielleicht der größte WCW-Name gewesen, der sozusagen hier von der WCW zurückkommt? Das sind natürlich alles Dinge, die man sich überlegen könnte.
Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, bevor wir hier die WCW auflösen oder aufkaufen. Die andere Frage ist natürlich auch, wenn wir über die großen Fäden sprechen. Du hast jetzt so ein bisschen gesagt, ja, hier gegen Goldberg das Match wird man bringen, gegen den Giant, auch gegen Hogan müsstest du das eigentlich bringen. Aber eine Fäde, über die eigentlich alle immer sprechen, weil wir auch diese Geschichte nie bekommen haben, dieses Dream-Match nie bekommen haben, obwohl es bei der WWE später die Möglichkeit dazu gab, das war natürlich die Geschichte Undertaker gegen Sting. Und das ist nämlich dann quasi unsere nächste Frage, die wir hier eigentlich ganz gut mit einschieben können. Ich tue jetzt einfach mal so, als wenn Undertaker gegen Sting bei WWE, ist egal, sondern wir sagen einfach mal in den 90ern. Der Undertaker wechselt rüber zur WCW, hat da eine große Position im Roster, also dann eben auch als einer in der Upper Midcard im Main Event, und wir bauen eine Fehde gegen den Stinger auf. Und ich meine jetzt nicht den blonden Stinger, sondern natürlich, wir wollen den Crow Sting haben. Vielleicht nach der Fehde gegen Hogan steigt er dann hier in eine Fehde mit dem Undertaker ein. Wie hättest du dir diese Geschichte bei der WCW vorgestellt? Wir haben gerade eben schon gesagt, natürlich, Crow Sting war immer ein bisschen mysteriös, der Undertaker natürlich auch. Kann man da hiermit aufbauen? Also kann man da so all in gehen, was so die Grusel und die Übernatürlichkeiten angeht?
Also ich glaube, das wäre schon sehr stark in diese Richtung gegangen, weil dann wären die da, ich hoffe, man hätte da nicht irgendwie noch den Ultimate Warrior als Zauberer mit hineingeworfen. Der war ja dann auch noch da. Also auch da, auch Ultimate Warrior gegen Undertaker hätte man vielleicht bei der WCW nochmal sehen können.
Nein, bitte nicht.
Aber ich glaube, da hätte man schon sehr stark auf diese ganzen Dunkelheit, Special Effects, ich tauche jetzt auf, ich bin jetzt doch nicht da, ich komme von der Hallendecke geschwebt. Der Undertaker, der vielleicht dann auch die Attacken mit dem Baseballschläger nicht verkauft und einfach einsteckt, wäre natürlich auch ein Ding. Also ich hätte mir beides vorstellen können, sowohl, dass man die irgendwie als Tag-Team, als Mysteriöses zusammenspannt und natürlich auch die Einzelfäde. Und die hättest du halt wirklich auch, ähnlich wie das auch bei Hogan war, das hättest du eigentlich fast über, ist halt die Frage, hättest du die WCW gemacht zur damaligen Zeit, aber sinnvollerweise wäre das auch so ein Ding gewesen, das hättest du über mehrere Monate, wenn nicht ein Jahr, aufbauen müssen.
Ich finde den Gedanken ganz spannend, der ist mir jetzt auch so die letzten Tage gekommen, als wir darüber gesprochen haben. Also wie bringst du einen Undertaker rein? Und wir haben es ja auch bei einem Bret Hart zum Beispiel gesehen, da hat Hogan ja auch mit dafür gesorgt, dass ein Bret Hart erstmal an seiner Seite quasi ist. Und er hat quasi erstmal versucht, sozusagen, dass man sich das Spotlight nicht teilt, aber dass der große neue Star, der steht erstmal so ein bisschen in seinem Schatten. Das war ja bei Bret Hart auch so. Und der Hogan hat ja auch dieses Match mit Hart eigentlich gescheut und hat da keine richtige Lust drauf gehabt. Und ich könnte mir das auch vorstellen, dass wenn du bringst den Undertaker eben in die WCW und vielleicht positionierst du ihn schon in dieser laufenden Fehde mit Sting als einen wie soll man sagen, also so das schwarze Schaf in der Familie der NWO sozusagen. Du bringst ihn rein als große Unterstützung gegen Sting. Und dann gewinnt Sting zwar vielleicht die Championship von Hogan, vielleicht auch auf eine andere Art und Weise, wie wir das dann schlussendlich bei Starrcade erlebt haben, vielleicht ein bisschen sauberer, ein bisschen deutlicher. Und dann kannst du den Undertaker wiederum als nächsten Contender für Sting aufbauen. Er gewinnt vielleicht da den Belt. Ich würde mir da auch was wünschen, wie mysteriös. Vielleicht auch, dass der Undertaker erstmal nicht ganz so übernatürlich ist, wenn er in die Promotion kommt, aber dann verstärkt auf diese Möglichkeiten zurückgreift. Wir haben es ja gesehen, die Blitze und das Feuer, Särge. Ein Sargmatch zwischen Sting und dem Undertaker, wenn du eine richtig aufgeheizte Story hast, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Wie siehst du das?
Ja, also das wäre natürlich ein Ding gewesen. Wir haben ja dann die Sarg-Matches bei der WCW, haben wir dann auch mit Vampiro gesehen. Also das wäre auch so ein möglicher Gegner nochmal gewesen, den man da reinbringen hätte können. Aber ja, so ein Undertaker oder Reaper gegen Sting, Sarg-Match bei Starrcade 1998 oder so, hätte, denke ich, schon mal ein bisschen gezogen.
Ja, und vor allem kannst du dann wiederum den Bogen schlagen. Irgendwann dann entdeckt Hogan vielleicht, der Undertaker wird zu mächtig oder der Reaper wird zu mächtig, whatever, wendet sich dann gegen den und dann kannst du Undertaker und Sting gegeneinander bringen und hast dann sowas wie die Brothers of Destruction, auch wenn sie keine Brüder sind, die du dann da erzählen kannst.
Ja, und übrigens, ich habe jetzt nachgeguckt, lustigerweise das allerletzte WCW-Match, das ist ja fast philosophisch, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, zumindest laut Cage-Match, vor dem WWF-Wechsel, das war eine House-Show in Greensboro, North Carolina, und im Main-Event haben wir da tatsächlich das einzige Match bekommen um den NWA World Heavyweight Title, Sting, der gegen Mean Mark verteidigt hat. Das war das letzte Undertaker, Mean Mark, WCW-Match und das war tatsächlich gegen den Stinger bei einer House-Show vor 2.500 Leuten.
Da gab es das Dream-Match doch.
Also die haben es gesehen.
Ja, genau, ein paar Auserwählte. Glaubst du, dass so eine Fehde zwischen dem Reaper, Mean Mark, dem Undertaker, der WCW-Version und Sting, wäre das ein Draw gewesen oder wäre das tatsächlich im WCW-Chaos untergegangen? Weil wir dürfen auch nicht vergessen, das ist ja wirklich dieser Strudel, der da ja die WCW erfasst hat, aus Unstimmigkeiten Backstage, Drogenproblemen Backstage, Egos Backstage und ganz vielen anderen Problemen, noch auch wirtschaftlichen Problemen. Oder hätte das alles auch diese Geschichte mit runtergezogen?
Es ist halt schwierig, weil wir sprechen jetzt natürlich von dem Undertaker und auch von dem Sting aus Blick von 2025, auch mit der Undertaker hatte ja doch eine ziemlich perfekte Wrestling-Karriere eigentlich, also sehr langlebig. Das ist jetzt die Frage, wenn man den schon irgendwie 2 Jahre lang furchtbar schlecht eingesetzt hätte, hätte es dann noch ein Sting-Match irgendwie rausreißen können. Also wenn wir jetzt denken, den Undertaker, den wir kennen oder auch wie er dann in der WWF präsentiert wurde, so 97, 98, 99 herum in der Attitude Era, auch vor der Biker-Zeit, wäre das schon, glaube ich, eine große Nummer gewesen. Wenn das irgendwie so ein Dungeon of Doom Undertaker gewesen wäre, dann vielleicht auch nicht.
Es ist halt da wirklich die Frage, ne? Weil bei der WCW ist ja wirklich Erfolg und Misserfolg liegen da sehr dicht beieinander, ne? Und gerade was den Umgang mit den übernatürlichen Gimmicks angeht, ich glaube, da musst du auch wirklich Schwein haben, wer da gerade an der Macht ist. Wenn du Kevin Sullivan hast, dann kannst du eigentlich sagen, okay, jetzt haben wir ein Riesenproblem.
Ja, und ich denke auch noch an was anderes. Also wenn der Undertaker schon da gewesen wäre, Sting, das war ja ziemlich zum Beginn der NWO, als man dann auch, da gab es ja diese Vorwürfe, ist Sting jetzt bei der NWO, ist er nicht da, wir hatten dann den Fake-Sting und dann hat sich eigentlich Sting zurückgezogen und ist eigentlich hier zu diesem Crow-Sting erst mutiert und Crow, das wissen wir ja, also dass er doch ein bisschen, Scott Hall hat den Film gesehen und war, glaube ich, auch ein Vorschlag von ihm, dass das Sting in diese Richtung gehen könnte. Die andere Frage ist, wenn der Undertaker das zu dem Zeitpunkt auch gerade gekommen wäre, hätten wir dann vielleicht sowas wie den Crow Undertaker gesehen und das Ding wäre vielleicht für immer der blonde Surfer-Sting geblieben. Also vielleicht wäre es gar nicht so ein Dream-Match gewesen, weil die Gimmicks dann gar nicht auf dieser mystischen Ebene irgendwie vergleichbar gewesen wären.
Das stimmt, kommt natürlich dann auf den Zeitpunkt an. Wenn wir sagen 96, da ist der Stinger noch auf, also da ist ja durch den Surfer-Sting, ich glaube, da hat er schon die dunkleren Haare langsam gehabt, aber ja, da sind wir noch nicht in dem Bereich sozusagen, sondern sind da quasi noch in der Redemption-Geschichte.
Genau. Also vielleicht wär's der Crow Undertaker geworden und Sting hätte sich ganz anders doch entwickelt dann.
Ja. Aber spannende Geschichte. Was würdest du dir jetzt so rein von dem In-Ring-Geschehen, von so einer Geschichte, wir sprechen jetzt wirklich von den Mitte der 90er, Undertaker in guter Shape, Sting noch in guter Shape. Was erwartest du dir von dem Match an sich, weil da ja doch die Charaktere doch sehr, sehr dominant sind?
Ja, also ich glaube, die hätten schon gut miteinander arbeiten können. Also es wäre wahrscheinlich schon ein gutes Match gewesen. Kann man auch vorstellen, natürlich, also jetzt haben wir angesprochen, Casket-Match, Coffin-Match. Wir haben natürlich die Hell in the Cell-Geschichte vor Augen bei der WWF. Vielleicht hätte es auch jetzt weniger irgendwie, um da runterzufallen, aber ich kann mir auch vorstellen, vielleicht es hätte auch ein Wargames-Match dann sein können zu der Zeit mit so Undertaker und Sting geführten Teams vielleicht. Oder dann auch irgendwann die beiden gemeinsam gegen die NWO. Also ich glaube auch da von den Gimmick-Möglichkeiten hätte sich viel getan. Aber ich glaube schon, dass die damals ein gutes Match hätten abliefern können miteinander.
Ich denke auch, weil gerade auch ein Sting natürlich sehr gut mit größeren Leuten arbeiten konnte. Und wir wissen auch, dass ein Undertaker sehr gut mit etwas kleineren, agileren Technikern arbeiten konnte. Egal, ob das mit Shawn Michaels ist, mit einem Bret Hart, auch verschiedenen anderen Leuten dann auch in der weiteren Zeit. Auch ein Edge zum Beispiel wird ja eher so in diese Kategorie reinfallen. Ne? Und ich glaube auch, dass die beiden gut miteinander funktioniert hätten. Und die Frage ist aber, wer wäre denn dann für dich in so einer Konstellation Heel und wer ist Babyface eigentlich gewesen? Ich glaube, die Konstruktion, die ich gerade gebaut habe, da wäre es, glaube ich, so gewesen, dass der Undertaker als Heel für die NWO quasi angetreten wäre und Sting als Crow Sting als Babyface. So wäre, glaube ich, meine Konstellation gewesen.
Ja, ich glaube, das hätte man wahrscheinlich auch so machen müssen. Also Sting war ja auch eigentlich so ein, mit Ausnahme von der ganz, ganz frühen Zeit, war das ja eigentlich immer so ein Karriere-Babyface. Also den, oder man hätte dann wirklich das, was man dann bei der NWO nie gemacht hätte, den großen Sting Heel Turn machen. Also vielleicht hätte man es auch, vielleicht wäre dann noch wirklich Sting tatsächlich zur, also damals schon zur NWO gegangen und hätte vielleicht gegen den Undertaker als Babyface gekämpft. Aber es wäre auf jeden Fall, also ich glaube, die NWO war damals so dominant, die hätte da sicher irgendwie eine große Rolle gespielt und einer von den beiden hätte eigentlich dabei sein müssen. Ich glaube nicht, dass wir das isolierte Sting-Undertaker-Match ohne irgendeinem NWO-Backdrop damals gehabt hätten.
Das glaube ich auch nicht. Ich habe gerade kurz überlegt, wer denn Sting die Seele rauben kann, damit er dann auch wirklich zum Heel turnen kann. Vielleicht ist es ja Hogan, der ihm die Seele raubt.
Vielleicht hätte man den Godfather, der war ja auch damals Papa Shango geholt, als der war ja zuvor der Soul Taker. Vielleicht wäre der dann irgendwie
vielleicht
zum Einsatz gekommen.
Vielleicht. Okay, aber dann schließen wir erstmal dieses Thema WCW, Undertaker gegen Sting, würde ich sagen, schließen wir erstmal ab und kommen zu einer weiteren Frage, die ich gerade eben auch schon so ein bisschen angedeutet habe, weil natürlich ein anderer Punkt in der Karriere des Undertaker ist natürlich die Streak. Ne? Die WrestleMania-Streak, die bei WrestleMania 30 dann natürlich auch von Brock Lesnar beendet worden wäre. Aber wir haben jetzt da zwei Szenarien im Prinzip, ähnlich wie wir es gerade bei der WCW gehabt haben. Der erste Punkt ist erstmal, Markus, was wäre denn eigentlich, wenn die Streak gar nicht da gewesen wäre. Also wenn der Undertaker schon in frühen Jahren vielleicht schon Niederlage eingesteckt hätte. Also wir erinnern uns zum Beispiel an den DQ-Sieg gegen Giant Gonzalez. Das mal ganz blöd gesagt. Was wäre denn, wenn der gute Vince McMahon komplett freigedreht hätte und gesagt hätte, nee, also Mark, sorry, ne, aber bei WrestleMania 9, da gewinnt der Giant und du kriegst beim SummerSlam deine Revanche. Aber was wäre denn dann passiert? Weil die Streak war ja schon im weiteren Verlauf extrem wichtig, fast so groß wie ein Titel.
Ja, vor allem die Streak war ja in den ersten Jahren, hat man ja auch nicht drüber gesprochen. Also ich überlege jetzt gerade, wann das erste Mal war. Ich war es dann schon gegen King Kong Bundy oder war das gegen Sid oder Kane erst. Aber irgendwie so, also eher gegen Ende der 90er hat man dann wirklich auch schon diese Streak mal erwähnt, auch mit diesen Gräbern der ehemaligen Gegner. Und wenn man sich jetzt anguckt, also 1991, kurz auch nach dem Debüt ein paar Monate, gegen Jimmy Snuka. Jimmy Snuka war damals so einer der Topstars der 80er, damals schon ziemlich am absteigenden Ast, also gegen Jimmy Snuka hätte er nicht verloren, war auch noch in der Push-Phase. Und ich habe auch so ein bisschen, als wir im Vorfeld gesprochen haben, zweites Match ging gegen Jake Roberts. Und das war sozusagen auch der Babyface-Turn. Da gab es ja, also nach dem SummerSlam 91 haben sie ja gemeinsam noch hier Elizabeth und den Macho Man attackiert. Und ich glaube, es war dann beim Saturday Night's Main Event im Februar, wollte hier Jake Roberts nochmal attackieren und der Undertaker hat ihn dann gestoppt. Und dann gab es hier eben bei WrestleMania 8 das Match und Jake Roberts war ja damals jemand, der hat ja auch relativ selten verloren und vor allem ist niemand aus dem DDT irgendwie jemals rausgekickt. Dann gab es hier zwei DDTs, glaube ich, außerhalb des Rings und der Undertaker hat sich wieder aufgesetzt. Und es war zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube, das war relativ knapp vorher erst, dass Jake Roberts gesagt hat, er wird die WWF verlassen. Und für mich wäre das schon eigentlich die erste Möglichkeit gewesen, zu sagen, naja, wenn Jake Roberts jetzt, das auch wieder was wäre, wenn Jake Roberts nicht die WWF verlassen hätte, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Jake Roberts vielleicht so der Erste gewesen wäre, der hier den Undertaker besiegt. Vielleicht nicht unbedingt im Ring, aber ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es irgendwie diese 2 oder 3 DDTs außerhalb des Rings gegeben hätte und vielleicht hätte Undertaker einfach durch Countout verloren. Und man hätte halt irgendwie gesagt, ja, dann gibt's hier beim SummerSlam in Wembley irgendwie das große Rematch und da darf der Undertaker dann gewinnen. Und im Jahr darauf hatten wir Giant Gonzalez, da gab's ja das war sozusagen ein DQ-Gewinn mit diesem Ether getränkten Tuch, wo er irgendwie hier K.O. gemacht wurde. Und auch da, also wenn der den sozusagen hinter dem Rücken vom Referee mit diesem Tuch ja außer Gefecht setzt und ihn vielleicht sogar pinnt, da gab es ja auch dann das Rematch beim SummerSlam, glaube ich, dann hätte die Streak schon sehr, sehr früh vorbei sein können, ohne dass noch jemals irgendjemand darüber nachgedacht hätte, dass das mal sowas wie eine Streak werden könnte. Und ich glaube, erst als man sich mal, es gab dann, was waren die nächsten Badges? Das waren King Kong Bundy, gut, der war da schon auch ziemlich am abscheidenden Akt Diesel, das war aber auch schon kurz vor dessen Abgang, also da wusste man schon, dass der weggehen wird. Von Psycho Sid hat er sich dann den Titel geholt und dann war es auch schon, dann war es Kane 1998. Aber ich glaube, so in den ersten 3 Jahren war wahrscheinlich die Chance noch am größten, dass man hier irgendwie diesen Streak einfach beendet, ohne überhaupt zu wissen, dass man hier irgendwie einen Streak, einen möglichen Grad beeinflusst hat.
Ich glaube tatsächlich, das erste Mal, dass die Streak so wirklich auch benannt worden ist, das müsste irgendwann so WrestleMania 17, 18 irgendwie so um den Dreh müsste das gewesen sein. Also wirklich, wo wir dann schon so die 10 Jahre quasi auf dem Buckel haben. Und ich glaube, in den ersten Jahren hättest du es machen können. Ich finde auch gegen Kane hättest du es machen können, wenn du gesagt hättest, wir lassen jetzt eben quasi Kane hier gewinnen und pushen den dadurch. Die Frage ist nur, Markus, was hätte das denn für WrestleMania bedeutet? Also weil dann ja zum Beispiel dieses berühmte Match Shawn Michaels gegen den Undertaker, Career versus Streak, das hätte es dann nicht gegeben. Und dann hätte der Undertaker sich noch irgendwo Titel holen müssen, damit wir hier so ein Versus-Ding haben oder was?
Ja, also das wäre dann ab dem Zeitpunkt, also man hätte auf jeden Fall ein großes Marketing-Tool und ein großes Match auf der Card nicht gehabt, weil das war jedes Jahr, war eigentlich hier so die Frage dann schon ab einem gewissen Zeitpunkt, wer wird hier der Gegner vom Undertaker werden, wird die Streak enden, dann natürlich auch immer die Diskussion, wer soll denn, also soll die Streak überhaupt jemals beendet werden, wenn ja, wer hat das sozusagen verdient und ja, da wäre man natürlich drumherum gefallen. Also sowohl die beiden Shawn Michaels Matches als auch die beiden Triple H Matches, die es dann gab, die waren ja sehr, sehr stark auf das Thema fokussiert. Ja, Triple H gab es davor schon mal 2001. Wir hatten dann Randy Orton quasi als relativ jungen Legend Killer noch, der sich da am Undertaker versucht hat. Wir hatten es dann mit Batista, mit Edge. Also das waren ja teilweise sehr, sehr große Matches, teilweise auch Titelmatches, die man dann nicht so groß hätte aufbauen können. Also das wäre auf jeden Fall, die WrestleMania-Tradition wäre auf jeden Fall ärmer, wenn es die Streak nicht gegeben hätte.
Ja, und wir haben ja auch so ein paar Wrestler, die bestimmte große Ereignisse zu ihrer Spezialität gemacht haben. Wenn wir Shawn Michaels, den Mr. WrestleMania, aber genauso der Undertaker, der ja dann auch wirklich eine Zeit lang immer zu WrestleMania sozusagen nochmal zurückgekehrt ist und nochmal ein Match bestritten hat. Selbst als die Streak schon beendet worden ist, hat der Undertaker ja auch wirklich von dieser Dominanz bei WrestleMania gelebt und der Charakter hat davon gelebt, dass er eben bei WrestleMania besondere Matches bestreitet. Und selbst nach dem Ende der Streak war es ja trotzdem noch so, dass bestimmte Gegner dann nochmal auserkoren worden sind aufgrund dieser Backstory. Also auch der Charakter Undertaker hat massiv davon profitiert und dann wiederum andere mal so. Ne? Ich erinnere an den Sieg gegen Bray Wyatt, wo wir alle ziemlich abgefuckt gewesen sind. Wir wissen aber auch noch, dass zum Beispiel dann ja auch nur Roman Reigns ja im weiteren Verlauf nochmal den Undertaker bei WrestleMania besiegen durfte. War ein katastrophales Match, da muss man ja der Stelle nochmal sagen. Aber sollte natürlich für einen Roman Reigns, gerade auch im Main Event von WrestleMania, auch nochmal was Besonderes darstellen. Also ich finde Streak und der Undertaker bei WrestleMania, dieser Mythos, diese besonders große Position, die gehen da schon ziemlich Hand in Hand. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Und man darf auch nicht vergessen, also wir haben ja dann auch die Jahre später immer wieder drüber gesprochen, also wer könnte denn vielleicht ein Kandidat für eine neue Streak sein? Und ich stelle auch mal die These auf, dass es möglicherweise die Streak in der Form gar nicht gegeben hätte, wenn man das schon, das ist jetzt ein bisschen, klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn man sich schon früh darüber Gedanken gemacht hätte, dass man so eine Streak haben will und dass die der Undertaker haben soll, hätte man die vielleicht schon mal strategisch viel früher beendet. Ich glaube, dass das so ein bisschen zufällig, das hat sicher auch mit dem Gimmick, mit dem Dominanten zu tun, das ist so ein bisschen unter dem Radar gelaufen die ersten paar Jahre und irgendwann ist mal jemand draufgekommen nach 6, 7, 8 Jahren, hoppla, wir haben ja hier was, der hat ja noch nie bei WrestleMania ein Match verloren und dann hat man auch erst diese Streak draus gemacht, weil ich glaube, wenn man heute irgendjemanden, ich weiß es jetzt nicht, es war natürlich auch die Vince McMahon-Zeit. Bei Vince McMahon bist du auch irgendwie sehr schnell, hast du sehr schnell wieder aus der Gunst rausfallen können, wenn du nicht einer von den absoluten Topstars warst. Und wenn man jetzt irgendwann hergegangen wäre und hätte, ich habe keine Ahnung, was waren so die Big Man der 2000er, wenn man vielleicht irgendwie gesagt hätte, weil ich sie gerade sehe, A-Train. Es gab mal dieses A-Train und Big Show-Match. Wenn man irgendwann 2003 gesagt hätte, okay, jetzt sind wir hier bei 11-0, vielleicht gibt's hier das große Singles-Match, A-Train ist unser Guy, der wird jetzt den Undertaker besiegen, dann wäre es hier 11-1 gewesen. Und irgendwie nach einem Jahr hätte man irgendwie und hat gesagt, so, und A-Train, der übernimmt jetzt die Streak, der hat noch nie verloren, der wird jetzt die nächsten 10 Jahre und dann wird's dann gehen, kann er die Streak länger halten, als der Undertaker gehalten hat. Nach 2 Jahren verliert man irgendwie ein A-Train die für das Interesse, dann ist das Ding halt gegessen. Dann hast du quasi deine langjährig aufgebaute Streak geopfert und hast nichts draus gemacht. Und das ist natürlich die Frage, also wer hat die Streak beendet? Das war Brock Lesnar. War es für Brock Lesnar 2014 notwendig? Also hat er den Rub gebraucht, die Streak zu beenden? Nein. War ja auch eine ganz kurzfristige Entscheidung. Also Vince McMahon hat irgendwie gemeint, ja, weiß nicht, ob der Undertaker, wie lange der noch kann. Vielleicht ist das ja seine letzte WrestleMania, dann beenden wir jetzt mal schnell den Streak. Auch mit dem Hintergrund wieder Roman Reigns. Wenn Brock Lesnar der ist, der die Streak beendet und Roman Reigns dann der ist, der Brock Lesnar besiegt, dann hat er quasi diesen Rub hier mitgenommen.
Ja. Und damit kommen wir dann, glaube ich, auch zur nächsten Frage. Also wir haben jetzt, glaube ich, die Bedeutung der Streak und für den Undertaker und auch für WrestleMania ganz gut dargelegt. Was wäre denn, wenn jetzt Brock Lesnar bei WrestleMania 30 nicht die Streak beendet hätte? Wer wäre es sonst gewesen? Oder hätte man vielleicht die Streak sogar komplett am Leben gelassen?
Ja, das ist auch eine Frage. Also ich war eigentlich immer, ab einem gewissen Zeitpunkt war ich eigentlich immer der Meinung, also diese Streak, die muss eigentlich unangetastet sein. Und der Undertaker muss sozusagen mit intakter Streak irgendwann mal die Karriere beenden. Ja, 2014 war es dann hier Brock Lesnar, dann müssen wir mal gucken, was war. Also Bray Wyatt wäre für mich vielleicht ein Kandidat gewesen bei WrestleMania 31, wo ich gesagt habe, dem hätte es vielleicht auch mehr gebracht. Auch natürlich, weil der dieses, ja, mystische Gimmick hatte, zuerst als Kultleader, dann als Fiend. Wir hatten dann Shane McMahon, also nein, der braucht's nicht. Roman Reigns hat ihn ja tatsächlich dann bei WrestleMania 33 nochmal besiegt.
Genau.
Also ich befürchte ja fast, es wäre ansonsten einfach direkt Roman Reigns geworden. Weil dann hatten wir John Cena, das war ja ein sehr kurz aufgebautes, kurzes Match nur, aber auch der hat es nicht notwendig gehabt und dann hatten wir ja in der Corona-Zeit das Boneyard-Match gegen AJ Styles. Also für mich wäre es wahrscheinlich am ehesten noch ein Bray Wyatt gewesen, wenn ich gesagt hätte, da hätte es Sinn gemacht. Und ansonsten wäre ich der Meinung gewesen, hätte Undertaker vielleicht mit intakter Streak auch, weil dann hättest du wirklich was gehabt. Ich meine, es ist jetzt schon schwierig mit, wo sind wir gewesen, gelandet dann bei 21-0, beziehungsweise dann, ich glaube, bei 25-2 im Endeffekt. Also das wirst du wahrscheinlich schon schwer hinkriegen, weil dazu brauchst du schon jemanden, der mindestens 27 bis 30 Jahre im Geschäft, also vielleicht kann es jemand wie ein Javon Evans werden. Wenn man dem jetzt eine Streak gibt, dann ist der auch irgendwie 50, wenn die Karriere vorbei ist. Aber ich sag mal, sowas wie die Streak wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so leicht geben, weil du brauchst wirklich diese Planung haben. Du kannst ja auch nicht 5 Streaks irgendwie parallel machen, du müsstest halt wirklich deinen Kandidaten kennen, den du da jetzt die nächsten 30 Jahre pushen willst. Und dann muss der halt auch 30 Jahre lang als Wrestler zur Verfügung stehen, also sowohl gesundheitlich als auch nicht woanders hingehen. Und von daher sage ich, also 21 Siege wirst du schon schwer erreichen, 27 wären es natürlich optimalerweise gewesen. Aber ich glaube, sowas in der Streak werden wir nicht hinkriegen. Und ich bin der Meinung, sie hätte auch nicht enden müssen.
Nee, ich hätte auch damit leben können, wenn sie nicht geendet hätte. dieses Match gegen Brock Lesnar ist ja auch unter sehr dubiosen Umständen da abgelaufen. Also nicht nur auch die Art und Weise, wie dann das kommuniziert worden ist mit dem Ende der Streak, sondern natürlich auch das Match an sich mit der Gehirnerschütterung vom Undertaker, wo man ja auch gemerkt hat, dass er komplett neben sich gewesen ist. Und ich finde auch, dass der Streak-Bruch ja dem Undertaker auch so einen Bruch gegeben hat. Ne? Klar, man hat es dann versucht, so ein bisschen zu kitten mit Bray Wyatt im Jahr drauf. Nichtsdestotrotz war das schon ein Bruch innerhalb der Karriere auch vom Undertaker, weil da wirklich dieser große Mythos ist quasi eingestürzt. Und Brock Lesnar hat das zwar, also er hat zwar durchaus davon profitiert, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob er der junge Upstart gewesen wäre, der hier diesen, im Englischen sagen wir immer Feather in the Cap, ne? Also die wirklich diesen Ritterschlag nochmal gebraucht hätte, finde ich zumindest ganz persönlich.
Ja, gar nicht.
Na, also.
Und vor allem, das war ja auch so, na gut, wenn man sich jetzt anguckt, also so bis 2010 in etwa war er wirklich noch regelmäßig aktiv, der Undertaker, dann war es ja wirklich schon mehr so eine Special Attraction, also bei hauptsächlich bei Pay-Per-Views. Und ja, nach 2014 waren es dann natürlich auch, da ist es natürlich immer weniger geworden, da waren es dann nur noch so ein, zwei Matches pro Jahr teilweise. Und ja, also ich meine, ich fand natürlich, dass das Boneyard-Match, das Cinematic-Match, war natürlich für den Charakter des Undertakers ein schöner, ich sag mal, ein schöner Abschluss. Ist halt natürlich auch blöd, wirklich in diese Covid-Zeit hineingefallen, also auch nicht mehr groß vor Publikum was gemacht. Aber ich, also in einer perfekten Welt hätte ich mir für den Undertaker eine ungebrochene Streak mit einem echten Retirement bei WrestleMania dann mit, weiß nicht, 28-0 oder so,
ja,
durchaus gewünscht.
Wir kommen gleich auf das Retirement, kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, aber ganz kurz nochmal hier auf die zwei Fragen zu kommen. Was wäre, wenn es die WrestleMania-Streak nicht gegeben hätte? Ich glaube, wir können sagen, WrestleMania hätte darunter gelitten, also, und der Undertaker, der Mythos Undertaker auch innerhalb von WrestleMania hätten darunter gelitten, weil ja, eben die Streak auch irgendwann einfach ein riesengroßes Konstrukt für sich gewesen ist, ein Main Event für sich, was keinen Titel gebraucht hätte. Also von daher ist das schon was ganz, ganz Großes. Das will ich hier gerade nochmal so hervorheben. Und ja gut, Brock Lesnar hätten nicht gebraucht. Und ich bin auch der Meinung, ganz wie du, also wenn ich mir ein perfektes Universum zusammenbauen müsste, ich hätte das Ding bestehen lassen, weil das ist halt auch so ein Rekord für die Ewigkeit, den man sich da gebrochen hat. Das wäre fast noch größer, oder das ist mindestens genauso groß wie die gesamte Karriere vom Undertaker, jetzt mal so ganz pathetisch gesprochen.
Ja, absolut. Und ja, was natürlich perfekt gewesen wäre, aber das, ja, war natürlich auch, also dass der ist ja auch von der WWE dann medizinisch nicht mehr die Freigabe bekommen. In einer perfekten Welt hättest du natürlich das Double Retirement Match Undertaker gegen Sting um den Streak bei WrestleMania. Das hättest du ein paar Jahre vorher tatsächlich haben können. Sting hat ja ein sehr schönes Retirement bekommen, aber gegen irgendeinen wirklich ikonischen Gegner und ja, schlimmstenfalls hättest du es vielleicht nochmal gegen Kane gemacht, weil einfach diese langjährige History da war. Aber ich hätte dann wirklich irgendwie so das WrestleMania Streak Retirement gemacht und ich hätte es ungebrochen gemacht.
Genau, weil das ist nämlich dann auch unsere finale Was-wäre-wenn-Frage hier an der Stelle. Nämlich, ja, was wäre, wenn der Undertaker einen definierten Abschied bekommen hätte, also vielleicht eine Farewell-Tour wie bei John Cena oder dann eben so einen letzten Run, wie es ein Sting bekommen hat, eine letzte große Fehde mit wirklich einem letzten Match, wo es heißt, wenn das Ding jetzt hier gelaufen ist, dann ist es vorbei. Wie wäre da dein Szenario gewesen?
Ja, es ist halt die Frage, hätte man es gemacht wie bei einem John Cena und gesagt, so, es gibt jetzt hier noch irgendwie die letzten 5 oder 6 oder 10 Matches, oder hätte man das dann einfach Richtung WrestleMania, also vielleicht beim Royal Rumble oder kurz um den Rumble auch, um diese WrestleMania-Phase mitzunehmen. Hätte natürlich auch noch um den Titel machen können, wobei es das Problem, dann gewinnt er den Titel. Hätte es wahrscheinlich nicht gebraucht, weil sonst hätte ich gesagt, der Undertaker gewinnt vielleicht sogar noch den Royal Rumble. Oder ich hätte es vielleicht so gemacht, dass er dann halt beim Raw nach dem Rumble irgendwie rauskommt und sagt, okay, wir haben hier den einen Main Event, natürlich der Rumble-Sieger, gratuliere. Und auf der anderen Seite, ich bin jetzt hier der andere, weil da waren wir ja dann schon in der zweitägigen WrestleMania-Phase. Also wenn er kommt und sagt, ich mache hier den zweiten WrestleMania Main Event, ich beende meine Karriere und jetzt will ich noch den würdigen Herausforderer haben. Oder du hättest vielleicht sogar anders, gefällt mir fast noch besser. Du hättest eigentlich entweder das Ganze vor dem Rumble machen können oder dass der Undertaker einfach sagt, also ich werde bei WrestleMania meine Karriere beenden und vielleicht, dass der Rumble-Sieger sagt, ich will hier nicht um den Titel herausfordern, sondern ich will quasi das letzte Undertaker-Match haben und ich will den Streak brechen.
Habe ich auch gerade kurz drüber nachgedacht. Finde ich eigentlich auch eine schöne Variante. Auch das spielt natürlich wieder in den Mythos Undertaker, Mythos WrestleMania mit da eben rein, dass das fast größer ist als ein Titel, was wir gerade eben schon mal angesprochen haben. Und das würde auch perfekt gehen, wenn man die Streak nicht vorher schon gebrochen hätte, wenn man ehrlich ist, ne?
Ja, und was halt leider auch immer schwierig ist, also der Undertaker, ich glaube, er wusste ja auch selber nicht so ganz, wann Schluss ist. Also er hat ja dann auch irgendwann mal seine Stiefel im Ring gelassen, ich glaube, nach dem Roman Reigns Match. Mhm. Also ich glaube, er dachte ja selber schon manchmal, das war jetzt vielleicht hier mein letztes Match, ich weiß nicht, ob es nochmal geht. Er hatte ja auch dann schon körperlich, gesundheitlich Probleme. Das heißt, du hättest halt wirklich dich auf ein letztes Match festlegen müssen, was dann, ja, im besten Fall auch nicht wieder irgendwie durch ein Saudi-Arabien-Engagement oder sowas wieder weggenommen wird. Aber zumindest hier das letzte WrestleMania-Match, auf das hättest du dich halt echt festlegen müssen. Da hätte er halt auch wirklich gesundheitlich noch in der Lage sein müssen, zumindest ein letztes großes Match zu machen. Und das hättest du in einer perfekten Welt natürlich, ja, mit einem ungebrochenen Streak machen müssen. Also vielleicht wär's dann, werden wir mal gucken, wann wär's gewesen. Vielleicht auch 2021 hier die WrestleMania. Weiß gar nicht, da war man, glaube ich, schon wieder vor Publikum in der Corona-Zeit.
Ja, ich glaube, es war reduziertes Publikum.
Aber wäre wahrscheinlich noch die bessere Variante gewesen. Ich müsste jetzt nachgucken, was bei dieser WrestleMania dann eigentlich die Matches waren. Aber vielleicht wäre es hier irgendwie so ja, WrestleMania 37 wäre vielleicht dann der optimale Zeitpunkt gewesen, um aufzuhören.
Ja, 37 hatten wir den Triple Threat Main Event, unter anderem Roman Reigns, Daniel Bryan, Edge damals, und am ersten Tag, das war ja auch zweitägige Geschichte, hatten wir ja unter anderem Bianca Belair, Sasha Banks, wir hatten Bad Bunny damals und noch so einiges mehr. Ich frag mich halt, wer könnte denn der letzte Gegner sein? Weil so rein storymäßig, also wenn er noch können würde, und man will ja dann auch vielleicht so Rückbezüge haben. Also entweder, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also entweder, wenn du einen Rückbezug haben willst, dann muss es eigentlich Kane sein, weil die beiden sich so lange bekriegt haben und bekämpft haben, dass du diesen Rückbezug nimmst. Oder eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass du da quasi einen neuen Gegner mit aufbaust und dann wäre es vielleicht wirklich auch ein Roman Reigns oder vielleicht auch ein Edge als alter Weggefährte oder jemand anders zu der Zeit. Wie siehst du das?
Ja, also ich meine ja auch, dass man ja, also Damien Priest wäre noch, ich meine, der ist auch nicht mehr ganz jung, aber das wäre vielleicht noch so ein Kandidat gewesen, den man da irgendwie hätte, weil den hat man ja auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen aufgebaut. Drew McIntyre hätte ich mir sehr gut vorstellen können, weil der hätte aus ihm sozusagen nochmal auch sicher ein sehr, sehr gutes Match rausgeholt und war ja auch in der damaligen Zeit einer der Top-Leute, also auch noch, ja, oder du bringst halt Cody Rhodes zurück.
Also, weißt du, der hat mich ein bisschen anderweitig beschäftigt, aber Drew McIntyre finde ich auch ganz gut, ehrlich gesagt, weil der natürlich auch im Vorfeld, wenn wir jetzt mal so tun würden, als ob der auch im Jahr davor noch den guten Brock Lesnar hier geschlagen hat, ohne Publikum leider. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Boy, das ist wirklich absurd, ne? Auch gerade nach dem Aufbau. Drew hat das so drunter gelitten, dieser geile Rumble-Moment, wo er dann da Brock über das Top-Rope Claymored und dann catchen die halt einfach in der leeren Halle, ne? Und das ist echt komisch mit anzuschauen. Ich bin das letzte noch mal irgendwie eine Timeline gespielt worden auf YouTube. Ganz merkwürdig. Aber ich finde auch, also wir wollen ja, also im Prinzip unser Szenario ist ja, es gibt jetzt keine richtige Farewell-Tour. Also man kann natürlich noch zwischen dem Rumble und WrestleMania noch so die ein oder andere Gegner stellen sozusagen. Aber man macht es jetzt nicht so wie bei John Cena, dass wir sagen, so, das ist jetzt das letzte Jahr des Undertaker und zu Weihnachten tritt der alte Mann ab.
Ich überlege gerade doch noch was, also weil ich Cody gesagt habe, wenn du es noch ein Jahr rauszögern hättest können, weil Cody ist ja damals zu WrestleMania zurückgekommen, das wäre eine schöne, sage ich mal, Fackelübergabe gewesen, wenn du sagst, Cody Rhodes kommt hier zurück und entweder beendet dann den Streak oder ist hier der letzte Gegner vom Undertaker und es gibt dann nachher sozusagen, also du bist hier die Zukunft und halt das Ding mal am Laufen. Hätte auch einen schönen Rückbezug gehabt, weil es war damals bei der Survivor Series das Debüt gegen das Team von Dusty Rhodes vom Undertaker. Also es wäre schön gewesen, wenn sozusagen das letzte Match, das erste Match gegen den Vater oder Team des Vaters und letztes Match gegen den Sohn. Hätte schon auch eine schöne Story erzählen können, wenn wir schon bei Was wäre, wenn sind.
Ja, Auf jeden Fall. Der American Undertaker dann, der American Nightmare Taker.
Ja.
Ja, warum auch nicht? Aber ich finde das ganz spannend. Also da kann man halt wirklich auch ein bisschen rumspinnen. Aber ich finde tatsächlich diese Idee, dass man die Karriere dann auch groß bei WrestleMania vor Publikum beendet, fände ich halt gut, weil das ist ja auch wirklich was, der Undertaker ist ja wirklich leise gegangen, dann auch mit dieser letzten Ansprache nochmal im Ring, im leeren Performance Center, wo er dann ja auch gesagt hat, der Undertaker will now rest in peace. Auch das habe ich mir letztens nochmal angeguckt. Und auch das hört sich sehr merkwürdig an, weil da natürlich, klar, du hast noch die Hall of Fame gehabt und noch andere Auftritte natürlich jetzt auch. Damals auch hier in dem Bloodline Rules Match, wo er da auch mit dabei gewesen ist. Aber der große Abschied ist uns da tatsächlich verwehrt geblieben. Und das ist wirklich schade. Und ich glaube, mit der Art und Weise, wie wir es jetzt gerade eben erzählt haben, mit dem großen Match bei WrestleMania oder dann eben wirklich noch so einen langen Run, da gibt's halt echt viele Möglichkeiten, die es halt eben nicht gegeben hat. Da kann man wirklich sehr viel schön drüber umspinnen, Markus.
Ja, und es war, also wir haben es ja zumindest zweimal auch wirklich gesehen, wenn es nicht war dann doch nicht so ganz das Ende, aber wir haben es ja bei Shawn Michaels und bei Ric Flair gesehen, diesen großen Moment des Retirements bei WrestleMania. Das hätte ich auch dem Undertaker natürlich gegönnt.
Ja. Oh, Ric Flair hat's ganz, ganz oft nicht geklappt, wenn man ehrlich ist.
Das stimmt schon, aber ich sag mal für mich, also in einer perfekten Welt wäre das halt auch das perfekte Retirement für einen Ric Flair gewesen und auch für einen, also schon Michaels hatte noch das eine Match da in Saudi-Arabien, auch mit Undertaker-Beteiligung, da reden wir am besten gar nicht drüber, aber das waren halt schon diese großen, auch ikonischen, das was ja auch die, also ich kann ja über die WWE viel sagen, das ist jetzt nicht mein Lieblings-Wrestling-Produkt ist in Wahrheit mittlerweile mehr. Aber was die halt schon noch besser als alle anderen fast können, sind halt diese großen Momente. Und so einen großen Undertaker-Retirement-Streak-WrestleMania-Moment, den hätten die wahrscheinlich auch perfekt inszenieren können.
Ja, da gehe ich auch ganz, ganz stark von aus. Und der ist uns leider verwehrt geblieben. Ich fand auch das Boneyard-Match richtig geil, weil das war halt eben, ich glaube, das war das Maximum, was du unter den Umständen, die wir damals gehabt haben, herausholen konntest. Das hat super gut zum Undertaker gepasst. Du hast auch natürlich die Schwächen, die der Undertaker gehabt hat, kaschieren können. Das hätte man vielleicht auch in der Art und Weise, selbst wenn du jetzt sagst, wir machen letztes Match gegen Kane oder so, erzähl das genauso. Das ist natürlich eine Art und Weise, wie du auch die Schwächen, die die Leute mitbringen, einfach aufgrund ihres Alters, aufgrund ihrer langen Karriere, der ganzen Verletzungen, die mit sich rumgetragen haben, die mit sich bringen. Aber da kannst du natürlich in so einem Cinematic-Match viel, viel stärker mit arbeiten und eben auch noch mit ganz viel Quatsch drumherum arbeiten. Aber eben dieser Abschied, der wäre halt dann noch schön gewesen. Ne? Gerade auch bei der zweitägigen Nacht kannst du sagen, wir machen dann das letzte Match an Tag 1, den großen emotionalen Abschied machen wir an Tag 2. Dann hast du eigentlich schon eine WrestleMania fast eingerahmt sozusagen, was so die Emotionalität angeht. Und dann brauchst du noch ein bisschen was drumherum, dann sind Leute glücklich.
Genau. Nein, ich glaube, da hat man ein bisschen was liegen lassen, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass halt der Undertaker, also ich glaube, der hätte es vielleicht auch tatsächlich gerne gemacht. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt ging es halt körperlich nicht mehr.
Ja.
Und da hättest du halt wirklich, also ich glaube, das hättest du wirklich mit ihm absprechen müssen und sagen, okay, vielleicht machen wir es auch schon 2019. Vielleicht muss halt jetzt Schluss sein, aber dann einigen wir uns drauf, dann bauen wir das, solange es noch geht, wirklich groß auf und dann ist das hier wirklich auch das definierte, angekündigte letzte Undertaker-Match. Und ich glaube, man hat dann irgendwie halt noch versucht, ja, geht's noch, geht's nicht. Das war, glaube ich, dann wirklich auch jedes Jahr so die Diskussion. Schafft der Undertaker noch ein WrestleMania-Match? Und ja, irgendwann war halt der Zeitpunkt gekommen, wo er halt gesagt hat, nein, schaffe ich nicht mehr. Also ist vorbei, die Geschichte.
Er war halt da eben auch 100% loyal WWE und vor allem Vince McMahon gegenüber. Ne? Wenn Vince McMahon angerufen hat und gesagt hat, hier, kannst du noch mal catchen? Dann hat er vielleicht gesagt, ist schwierig, ne? Aber ja, komm, ich mach das noch mal. Ne? Und das ist ja auch was ihn sehr, sehr stark ausgezeichnet hat auf der anderen Seite. Aber ja, ich glaube auch, dass man da aus heutiger Sicht wahrscheinlich klüger mit hantiert hätte und im Endeffekt auch mehr Geld damit verdient hätte, wenn man ehrlich ist.
Markus. Also ich glaube unter TKO hätte man das auf jeden Fall, das wäre auch so eine klassische Geschichte gewesen, das hättest du fantastisch als Netflix-Special nochmal vermarkten können.
Ja, dann die sofort die Undertaker-Aktie rausbringen, wenn du mich fragst.
Ja, oder so. Aber ich glaube, das hätten wir sich auch nicht entgehen lassen. Und man sagt so, hier jetzt letztes Mal Undertaker, komm, zahl die $8,000 für die erste Reihe. Bist du halt ganz hautnah dran.
Abendessen mit dem Undertaker.
Ja.
Ja. Warum auch nicht? Nee, genau. Aber ich glaube, dann sind wir hier an der Stelle auch durch mit unserem Undertaker Was wäre wenn Special. Und ich kann auch sagen, ich glaube, es gibt auch keinen Wrestler in der Geschichte, über den wir so viele Einzelpodcasts wie über den Undertaker gemacht haben. Und ich glaube, das zeigt auch, welchen Einfluss der Undertaker so auf uns als Fans und auch auf uns als Berichterstatter gehabt hat, oder?
Ja, und vor allem, das war halt wirklich jemand, der knapp 30 Jahre wirklich präsent war, also mit sehr, sehr wenig Pausen. Natürlich die letzten Jahre dann weniger im Einsatz, aber trotzdem noch immer da. Und das hast du ja, also auch in der WWF, ja, der ist 90 gekommen und ist bis 22 nicht gegangen, also dann mit diesem letzten Survivor Series Auftritt, und ist ja auch jetzt immer noch hinter den Kulissen aktiv. Also bei LFG ist er dabei, bei AAA ist er hinter den Kulissen. Und also mir fällt auch sonst nie, ja, Shawn Michaels ist schon sehr lange dabei, der ist auch nie weggewechselt, in Triple H. Aber ich meine, die sind jetzt alle auch in Management-Positionen. Aber so lange kontinuierlich am Bildschirm hat uns, glaube ich, in der modernen Ära nach 1984 auch niemand begleitet, durchgängig.
Ganz genau, ja. Und deswegen begleitet er uns auch hier bei Headlock sehr viel und sehr häufig, egal ob es in irgendwelchen History-Podcasts ist, in irgendwelchen Classic-Reviews, dann auch damals noch in der aktuellen Berichterstattung, wo wir auch wirklich die letzten Jahre noch irgendwie verfolgt haben. Wir hatten den schon in On a Pole, also mit dem Concrete Crypt Match zwischen dem Undertaker und den Dudleys damals. Er hat diverse Karriererückblicke und so weiter und so fort. Also wühlt euch da gerne mal durch den Backlog, wenn ihr die Episoden nicht eh schon alle gehört habt. Es ist schon immer was so ein bisschen ans Herz geht, und der Undertaker ist inzwischen auch einfach wirklich so ein Stück Wrestling-Nostalgie, glaube ich, für uns alle. Und das ist ja auch ganz schön, dass wir das in der heutigen Zeit nochmal so haben, weil wir auch im letzten Mal noch über den Eskapismus gesprochen haben. Markus, genau. Möchtest du noch was ergänzen zu unserem Was-wäre-wenn-Special hier?
Ja, also mich würde interessieren, wie es bei euch ankommt. Also lasst uns das gern, wie David das immer sagt, egal wo ihr das gerade hört, am besten in den YouTube-Kommentaren oder auch am Discord. Lasst uns das wissen, weil ich glaube, wir haben noch so eine Liste mit knapp 60 Was-wäre-wenn-Fragen, also wirklich durch die Geschichte des Wrestlings. Ich glaube, mein erster Punkt ist 1920 und geht auch, also es sind jetzt natürlich Undertaker, ist jetzt natürlich ein leicht greifbares Thema, aber das sind auch ein paar, ich glaube, historisch ganz interessante Sachen dabei. Natürlich auch sehr viel WWF, WCW-Dinge aus den 80ern, also wenn da ein bisschen was anders gelaufen wäre. Mir macht das Konzept sehr viel Spaß, also wenn euch das interessiert, sagt uns das gerne und vielleicht auch so in welche Richtung es gehen soll. Also soll es eher so wie jetzt um den Undertaker, um eine Person oder um eine Zeitperiode gehen, oder wie bei einer Frage- und Antwort-Show so ein bisschen querbeet, querfeldein. Lasst uns das mal wissen, ob euch das grundsätzlich interessiert, weil da hätten wir noch einiges auf Lager, worüber wir sprechen könnten.
Ja, wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal ganze Podcasts quasi, wo wir über eine Stunde dann über ein Was-wäre-wenn-Szenario gesprochen haben. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das aufbereiten kann. Deswegen gerne von euch Feedback, was das angeht. Ich finde, das ist auch eine schöne Kategorie, weil sind wir mal ehrlich, wir spinnen da auch einfach ganz gerne mal rum. Das ist auch mal ganz schön, fernab der fachlich-sachlichen Berichterstattung da auch einfach mal so ein bisschen frei zu drehen. Sowas macht ja auch Spaß. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß hier am Podcast. Nächste Woche geht's dann hier an gleicher Stelle weiter, dann wahrscheinlich mit der nächsten Fragerunde, so wie es aussieht. Und dann sind wir schon auf dem Weg Richtung Full Gear Survivor Series. Da werden wir euch auch wie immer entsprechend mit Content hier beballern, so wie sich das gehört. Und ich würde sagen, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, Supporterkanäle, da jede Woche das Magazin sowie andere bunte Podcasts mit dabei. Nächste Woche gibt's noch das große Ruthless Watch Along statt Ruthless Review, nämlich zu WrestleMania 19, was ich mit Mella aufgenommen habe, also knapp 4 Stunden. Packt euch Chips und Getränke bereit. Das haben wir da auch noch auf Lager. Und ja, wir hören uns hier an selber Stelle nächste Woche wieder. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.